Wenn Eltern ein Kind bekommen, dann erhalten sie im Normalfall ganz viele wundervolle Glückwünsche, ganz viele tolle Nachrichten. So war es auch bei uns, bei unserer Tochter Felina vor einem Jahr, als sie geboren wurde. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, wie viele sich mit uns gefreut haben. Was ich da nicht so ganz verstanden habe oder was mir irgendwie schwer fiel einzuordnen, war, dass viele uns ein gutes Kennenlernen gewünscht haben. Als frisch gebackener Papa fand ich das irgendwie komisch. Kennenlernen? Wen soll ich kennenlernen? Ich meine, klar, unsere Tochter, aber die ist doch gerade erst geboren. Hat die schon etwa einen eigenen Charakter? Ich meine, ist doch klar, was die braucht. Wenn sie müde ist, braucht sie Schlaf. Wenn die Windel voll ist, neue Windel. Und wenn sie Hunger hat, dann Milch. Steht doch alles genauso in den Büchern, im Internet. Ist doch klar. Ja, binnen weniger Tage war mir klar, dass das nicht ausreicht. Also, dass vieles, was in diesen tollen Büchern steht oder im Internet, durchaus gut ist. Ja, dass es aber einfach nicht ausreicht, um mit so einem neugeborenen Kind durch den Tag zu kommen. Denn vom allerersten Tag an hat ein Kind eine ganz eigene Persönlichkeit. So auch bei unserer Tochter. Manche Dinge, die mochte sie einfach nicht. Da konnte man noch so oft probieren, sie wollte einfach nicht, auch wenn andere Kinder das toll fanden. Bei anderen Dingen, ja, da klappte das ganz gut. Es kam immer so drauf an. Wichtig war irgendwie, Stück für Stück zu lernen, auf sie zu blicken, sie im Miteinander kennenzulernen und nach zu begreifen, ah, okay, so ist sie. Und je mehr wir das tun, je mehr wir sie kennenlernen, desto besser können wir ihr auch im Alltag begegnen. Ich glaube, nicht nur Eltern sind herausgefordert, wenn es um das Verstehen von Menschen geht, oder? Ich glaube, wir alle sind herausgefordert, weil wir alle irgendwie kompliziert sind. Wir Menschen sind keine Roboter oder Maschinen, die alle gleich programmiert sind, die alle gleich funktionieren. Nein, jeder von uns hat einen ganz eigenen Kopf. Jeder von uns mag Unterschiedliches, kann Unterschiedliches und jeder hat so seine Eigenarten, die ihn einzigartig machen. Jeder ist auf seine Weise kompliziert. Mal ist man so und im nächsten Augenblick wieder völlig anders. In einem Moment motiviert mich etwas vielleicht, in einem anderen Moment lässt mich die gleiche Sache komplett kalt und ist mir egal. Mal bin ich müde und sage das eine, und dann bin ich ausgeschlafen und sage wieder etwas völlig anderes. Mal sage ich, was ich meine, und mal wieder nicht. Verstehe das mal einer. Wir Menschen sind kompliziert. Ich würde behaupten, einen Menschen zu verstehen, ist und bleibt immer nur Stückwerk. Selbst beim besten Freund, selbst beim Ehepartner, kommt man irgendwo an seine Grenzen. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, selbst sich sein eigenes Herz zu verstehen, selbst da scheitern wir dran, oder? Wie oft tue ich Dinge, die ich eigentlich gar nicht tun will? Wie oft verstehe ich nicht, was ich gerade fühle oder warum ich es fühle? Und warum fallen mir Dinge eigentlich so schwer, die ich doch eigentlich tun will? Irgendwie ganz viele Fragezeichen. Deswegen meine Behauptung heute, einen Menschen wirklich zu durchblicken, das funktioniert nicht. Das funktioniert nur sehr, sehr begrenzt. Sowohl bei mir selbst, mich zu durchblicken, als auch andere zu durchblicken. Die Bibel spricht sehr deutlich über diese Tatsache. Zum Beispiel hier in Jeremia 17, Vers 9, da heißt es, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Oder Samuel, der sagt in 1. Samuel 16, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Mit anderen Worten, der Mensch sieht nur die Fassade, nur die Oberfläche, nur das Äußerliche, das kann er sehen. Aber dahinter, in das Innere, in das Herz, da kann er nicht schauen. Das durchblickt er nicht, das kann er nicht ergründen. Spannend ist es, wie diese beiden Verse weitergehen. In Jeremia heißt es im nächsten Satz, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht. Und sehr ähnlich sagt Samuel weiter, der Herr aber erforscht. sieht das Herz an. Während es für uns Menschen unmöglich ist, in das Innere eines anderen hineinzuschauen, ist das für Gott etwas völlig Normales. Er sieht das Herz. Und ich fand das sehr spannend, wie das hier formuliert ist. Gott kann nicht nur ins Herz blicken, so nach dem Motto, normalerweise sieht er uns oberflächlich, aber ab und zu holt er so eine Brille raus, so eine Röntgenbrille und guckt dann ins Herz rein. Nein, nein, so ist das nicht bei Gott. Wenn Gott uns sieht, dann sieht er einfach unser Herz. Wenn er dich anblickt, dann sieht er nicht deine Fassade. Er schaut einfach ganz normal in dein Herz hinein. Das ist sein Standardblick auf uns. Gott sieht das Herz. Besonders deutlich wird diese Tatsache für mich beim Apostel Petrus. Petrus, der hat so eine ganz eigene Beziehung zu diesem Fakt, dass Gott das Herz kennt. Ihm ist das so wichtig, dass er sich hierfür sogar ein eigenes Wort ausdenkt. Petrus nennt Gott zweimal in der Bibel einen Kardiognostes, einen Herzenskenner. Dieses Wort gibt's eigentlich nicht. Also weder im Deutschen noch im Griechischen, das gibt's nicht. Aber Petrus, dem ist das so wichtig, Gott kennt das Herz, dass er hierfür ein ganz eigenes Wort kreiert. Gott, der Herzenskenner. Wie gesagt, zweimal verwendet Petrus dieses Wort. Das erste Mal in Apostelgeschichte 1. Hier fällt den Aposteln gerade auf, dass sie durch den Verrat von Judas nur noch zu 11 sind. Eigentlich sollten es ja 12 Apostel sein. Einer fehlt also. Was machen sie? Sie beschließen, diesen freien Platz nachzubesetzen. Aber wie? Durch wen? Gar nicht so leicht. Sie machen sich verschiedene Überlegungen und irgendwann stellen sie 2 Kandidaten auf und unter Petrus Leitung betet die Gemeinde dann. Hier heißt es, du Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast. Mit anderen Worten, Gott, du allein kennst die Herzen, nur du. Wir haben hier 2 Männer, die sehen nach außen hin super aus. Die haben tolle Fassaden. Problem ist, wir können nicht hinter die Fassade schauen. Wir schaffen das nicht. Das kannst nur du und deswegen bitten wir dich um deine Hilfe. Du bist der Herzenskenner. Das zweite Mal finden wir diesen Herzenskenner in Apostelgeschichte 15, also einige Jahre später. Hier diskutieren die Apostel gerade darüber, wie es um nicht-jüdische Christen geht. Also nicht-jüdische Christen, müssen sie jüdische Rituale einhalten oder nicht? Das ist so eine große, schwierige Frage. Da gibt es ganz viel hin und her, verschiedene Meinungen. Und irgendwann steht Petrus auf und erinnert die anderen daran, hey, wie war es eigentlich ganz am Anfang, als der allererste Nicht-Jude, der allererste Heide zum Glauben an Jesus fand. Hier sagt Petrus auf einmal, und Gott, der Herzenskenner, er gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Ganz spannend, finde ich. Petrus ist klar, für Gott geht es nicht um Äußerlichkeiten, nicht um irgendwelche Rituale, irgendwelche Zeremonien, irgendwas. Nein, Gott hat damals in das Herz dieser Menschen geschaut, hat wahren Glauben gesehen und hat daraufhin ihnen einfach den Heiligen Geist gegeben, ohne dass sie noch irgendetwas Äußerliches getan hätten. Gott schaut hier ganz am Anfang nur auf das, was in dem Herzen geschieht und das reicht ihm. Spannend, oder? Diese beiden Szenen, zweimal Gott, der Herzenskenner, zweimal spricht Petrus über Gott auf diese Weise und ich glaube, er macht dadurch 2 ganz, ganz wichtige Wahrheiten über Gott deutlich, die ich heute mit euch durchgehen will. Die erste Wahrheit, nur Gott kennt das Herz. Und die zweite Wahrheit, Gott kennt nur das Herz. Nur Gott kennt das Herz und Gott kennt nur das Herz. Wie kommt Petrus dazu, das Herz so stark in den Mittelpunkt zu stellen, so stark zu betonen? Ich glaube, das hängt sehr stark mit seiner eigenen persönlichen Geschichte zusammen, seinem persönlichen Weg, den Petrus mit Jesus gegangen ist. Auf diesem Weg ist er Stück für Stück zu diesen beiden Wahrheiten durchgedrungen. Schauen wir uns mal im Schnelldurchlauf Petrus' Geschichte an. Die beginnt schon sehr, sehr spannend mit der allerersten Begegnung von Petrus und Jesus. Petrus, der kommt eigentlich gar nicht selbst zu Jesus, also sein Bruder Andreas, der schleppt ihn mit. Und Petrus kommt dann zu Jesus und bevor Petrus irgendetwas sagen kann, tun kann, irgendetwas, sieht Jesus ihn an. Petrus heißt damals übrigens noch Simon, das ist sein Rufname. Jesus schaut ihn einfach an und sagt, Simon, du wirst jetzt Kephas, Petrus, heißen. Punkt. Für mich total faszinierend. Petrus hat noch nichts gesagt, noch nichts getan. Die hatten noch keine Begegnung, keine Erfahrung. Jesus schaut einfach in sein Herz hinein und legt eine Bestimmung auf sein Leben. Simon, du bist jetzt Petrus. Petrus wird dann ein Schüler von Jesus und ist mit Jesus unterwegs. Und irgendwann sagt Jesus dann, dass er bald leiden und sterben wird. Petrus, der kann damit nichts anfangen. Jesus, leiden, sterben, das macht keinen Sinn, das passt nicht, das verhindern wir. Und so fängt er an, Jesus zurechtzuweisen. Und dann heißt es über Jesus in Markus 8, er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus. Und sagte, geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Mit anderen Worten, Petrus, dein ganzes Denken, wie du die Welt siehst, wie du die Welt wahrnimmst, wie du Dinge einordnest, was dir wichtig ist, das ist total menschlich und total kurzsichtig. Und das steht im starken Widerspruch zu dem, wie Gott die Welt sieht. Gott hat einen völlig anderen Blick auf die Welt als du. Und deswegen stopp an dieser Stelle, stopp. Ändere deine Perspektive, ändere deinen Blick, wie du Dinge beurteilst. Etwas später kommt dann die Passionswoche, Jesu Leiden und Sterben. Und kurz vorher erklärt Jesus den Jüngern, dass sie alle ihn aus Angst verlassen werden. Markus 14, Petrus aber sprach, wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht. Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Autsch. Petrus wieder, total von sich überzeugt, er glaubt sich zu kennen, er glaubt mutig und stark zu sein, er tönt ganz groß. Er glaubt das wahrscheinlich sogar. Aber Jesus schaut in sein Herz. Und Jesus weiß, wie es wirklich um ihn steht, dass Petrus gerade total verblendet ist, dass Petrus gerade eine Lüge glaubt. Und ja, ganz liebevoll, aber deutlich offenbart Jesus ihm, wie es wirklich ist, auch wenn Petrus das in diesem Moment noch gar nicht hören will. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Petrus verleugnet Jesus. Es kommt genau so, wie Jesus es gesagt hat. Und als Petrus das realisiert, als er begreift, dass Jesus ihn so viel besser kennt als er selbst, als er versteht, wie er sich maßlos selbst überschätzt hat, da bricht Petrus zusammen. Er geht raus und weint bitterlich. Petrus hat verstanden, dass er sein Herz nicht kennt, nicht durchdringt. wie gut, dass die Geschichte hier nicht endet. Wie gut, dass es nochmal eine Begegnung gibt zwischen Jesus und Petrus, dass die beiden zusammenkommen. Und ich finde das so schön, was Jesus macht nach der Auferstehung. Jesus setzt nicht bei der Fassade an. Jesus setzt nicht bei Petrus' Image an, das jetzt ordentlich gelitten hat. Nein, er setzt direkt beim Kern des Ganzen an, bei Petrus' Herz. Dreimal stellt er ihm diese Frage, Simon, wieder der erste Name von Petrus, ganz am Anfang hieß er Simon. Simon, wie steht's um dein Herz? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Wenn das wahr ist, dann lass uns weitergehen. Dann gehen wir weiter, wir vergessen das, wir gehen weiter und du wirst ein neuer Mensch. Und das passiert hier. Ab diesem Moment ist Petrus verändert. Er ist ein völlig neuer Mensch, er ist ausgetauscht. Warum? Er hat endlich verstanden, wie es um seine eigene Fähigkeit steht. Er weiß jetzt, dass er Herzen nicht versteht. Und er weiß aber auch, wie es um Jesus steht, dass Jesus ihn kennt, dass Jesus sein Herz sieht und dass Jesus die Fähigkeit hat und auch die Liebe zum Herzen hat, dass es Jesus um das Herz allein geht. Ab jetzt ist Petrus völlig ausgetauscht. Wir sehen das in der Apostelgeschichte. Schauen wir uns ganz kurz die Stellen an. Apostelgeschichte 1 haben wir gerade schon gesehen. Herr, du Herzenskenner. Was für ein demütiges Gebet, das weiß, wie es um ihn selber steht und wie es um Gottes Erkenntnis steht. Kurze Zeit später, Kapitel 5, da geht es um Hananias und Sapphira. Das sind zwei Christen, die die Gemeinde belügen. Petrus aber sprach zu ihnen, zu Hananias: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Warum hast du diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Kurze Zeit später, Kapitel 8, da geht es um Simon, einen Magier, der mit Geld die Kraft des Heiligen Geistes kaufen will. Und Petrus: Simon, du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben wird. Wieder ein Ticken später, Kapitel 10, Cornelius, der allererste Heidenchrist, wo Petrus erst noch unsicher ist, können Heiden auch Christen werden? Dann aber begreift, dass Gott die Person nicht ansieht. Gott schaut nicht auf die Herkunft, auf das Äußere, auf die Rituale, auf all das. Er schaut auf das, was in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet, wer ihn glaubt, wer mit ihm geht, darauf schaut Gott und das ist ihm angenehm. Und abschließend Kapitel 15, auch das haben wir gerade schon gesehen, Gott, der Herzenskenner. Seht ihr diesen roten Faden im Leben des Petrus? Petrus startet, wie glaube ich ganz viele von uns, mit einer wahnsinnig großen Meinung von sich selbst. Er glaubt, die Welt verstanden zu haben. Er glaubt zu wissen, wie der Hase läuft. Er kennt es und er weiß, was gut ist. Und dann kommt Jesus. Und Jesus hält ihm den Spiegel vor. Und Petrus begreift auf einmal, uff, mein bisheriger Blick aufs Leben, der war ganz schön arrogant und ganz schön falsch. Ich habe gedacht, ich wär's. Und jetzt verstehe ich, dass ich es nicht kann. Aber Jesus kann es. Petrus hinterfragt seinen bisherigen Blick. Er lässt ihn verändern, wird ein neuer Mensch durch Jesus und wendet diese Erkenntnisse dann auch in seinem Dienst auf andere an. Eine wahnsinnig schöne Lebensgeschichte, Petrus, wie sein Herz von Jesus völlig umgekrempelt wird. Was bedeutet das Ganze praktisch für uns heute, diese Geschichte von Petrus? Ich glaube, wahnsinnig viel. Ich will zwei Punkte aus diesen Abschnitten uns mitgeben und gemeinsam nochmal durchdenken. zwei Dinge, die ich von Petrus lerne. Das erste vor allem aus Apostelgeschichte 1. Erlange im Gebet einen realistischen Blick auf dich und auf andere. Wir Menschen stehen in einem gewissen ständigen Widerspruch. Wir sehen und wir sehen doch nicht. Wir sehen die Fassade und von dieser Fassade können wir so einiges ableiten. Wir sehen jemanden und haben so ein ungefähres Bild von der Person. Wir können etwas über seine Herkunft sagen, vielleicht über seinen Beruf oder über seine Hobbys, ob er Familie hat oder alleinstehend ist. Vielleicht können wir ihn sogar einer konkreten Familie zuordnen. Das heißt, von der Fassade schließen wir so einiges auf die Person. Das machen wir ganz instinktiv. Gleichzeitig trügt uns die Fassade ganz schön oft. Manchmal wirkt eine Person nach außen hin total fröhlich und sie ist innerlich zu Tode betrübt. Manchmal wirkt auf mich auf jemand sehr ehrlich. Ich glaube, er sagt mir die Wahrheit und eigentlich lügt er mich an. Da ist oft ein großer Widerspruch zwischen der Fassade und dem, was wirklich ist. Und wir Menschen, wir können es nicht durchblicken. Manchmal sind wir uns unserer eigenen Grenzen bewusst. Also als unsere Tochter geboren wurde, da musste mir niemand erklären, dass ich dieses Kind nicht verstehe. Das wusste ich. Oder wenn ich irgendeinem wildfremden Menschen auf der Straße begegne, weiß ich auch, ich kenne den nicht. Aber wie oft täusche ich mich doch, meine zu wissen und urteile viel zu schnell über meine Mitmenschen. Ich sehe, wie eine Person sich kleidet, stecke sie direkt in eine Schublade. Ich sehe, was für ein Auto jemand fährt und weiß sofort, was für ein Typ das ist. Ich sehe die Fotos im Status einer Person und habe direkt ein Bild vor Augen. Ich höre, wie jemand spricht und weiß direkt, was für ein Typ Mensch das ist. Jemand sagt mir etwas, das mir nicht passt, und ich weiß direkt, wie er das meint und warum er das gesagt hat. Ich kenne direkt alle Gründe, auch wenn er sie nicht ausgesprochen hat. Ich weiß es direkt. Viel zu schnell schließe ich vom Seh- und Hörbaren auf das Innere. Sei es von meinen Freunden, Bekannten, bei meinem Arbeitskollegen, meinem Vorgesetzten, bei meinem Ehepartner. Oder sei es auch hier in der Gemeinde, beim Prediger, bei der Gemeindeleitung. Ich höre etwas und denke meinen Teil dabei und urteile. Hinzu kommt ja mein eigenes undurchsichtiges Herz, das mich viel zu oft an meine Grenzen bringt. Wie oft bin ich wie Petrus und meine mein eigenes Herz zu kennen und täusche mich? Wie oft halte ich mir Scheinargumente vor Augen? Ja, genau aus dem Grund mache ich das. Und weiß vielleicht im tiefsten Herzen, ja, eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich treibt mich das nicht an. Aber ich belüge mich selbst, weil ich die Wahrheit gerade nicht wahrhaben will. Mein Herz betrügt mich. Von Petrus lerne ich, dass ich mit meiner Meinung zu einem Herzen ganz schön falsch liegen kann. Sowohl zu meinem eigenen als auch zu dem von anderen. Und das Beste, was ich tun kann, ist wie Petrus in Apostelgeschichte 1, demütig ins Gebet zu gehen. Zu sagen, Gott, ich erkenne meine Unfähigkeit an. Ich weiß, wie oft ich falsch liege. Ich weiß, wie oft ich viel zu schnell über andere urteile. Wie oft ich meine zu wissen und doch nicht weiß. Dabei bist du es doch. Du bist der Einzige, der Herzen durchblickt. Ich werfe mich mit meiner Unfähigkeit auf deine Fähigkeit. Bitte Gott, hilf mir. Hilf mir, demütig zu sein. Hilf mir, die Menschen mit deinen Augen zu sehen. Leite mich mit deinem Geist. Und hilf mir auch da, wo ich nur begrenzt Einblick habe, gute Entscheidungen zu treffen. Mein Wunsch ist, dass das unser tägliches Gebet irgendwie wird, uns mit unserer Unfähigkeit auf Gottes Fähigkeit zu werfen. Vielleicht hilft dir hier Psalm 139. David betet: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Ich glaube, wenn wir uns diese Gebetshaltung aneignen, werden wir sehr viel liebevoller, sanftmütiger, friedfertiger und weiser durch das Leben gehen. Sowohl in unserem Herzen als auch in Bezug auf andere Menschen. Wir werden erleben, wie Gott uns leitet, und Gott will uns leiten. Gott will uns Weisheit geben. Er will uns von seiner Fähigkeit geben, wenn wir ihm im Gegenzug unsere Unfähigkeit geben. Das lerne ich hier von Petrus. Gott, du Herzenskenner, du weißt, bitte hilf uns. Das Zweite, was ich hier an wichtigen Punkt von Petrus lerne, aus Apostelgeschichte 15, ist: Leg deinen Fokus nicht auf deine Fassade, sondern auf dein Herz. Weil darum geht es Gott. Gott sieht nur das Herz. Liest man so durch den ersten Petrusbrief, also Petrusbrief an die Christen, da taucht dieses Herz ganz schön oft auf. Und vor allem ein reines Herz. Zum Beispiel Kapitel 1 direkt. Da ihr Christen eure Seelen gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Oder Kapitel 3, haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig, rein. Zweimal diese klare Aufforderung: Leute, tut nicht so nach außen hin. Macht keine Show, sondern liebt wirklich aus reinem, echten Herzen. Petrus weiß von sich selbst, dass wir Menschen ganz schön viel darstellen können. Wir können ganz viel nach außen zeigen. Wir können unsere Fassade frisieren. Lorbeeren kassieren für Dinge, die uns eigentlich nicht zustehen. Unehrlich sein, um dadurch irgendwie in den Mittelpunkt zu kommen. Wir können wahnsinnig viel tun, um nach außen wundervoll zu wirken. Problem ist, bei Gott sieht das nicht. Gott sieht die Fassade nicht. Das hatten wir am Anfang. Gott sieht das Herz. Man kann also noch so eine tolle Fassade aufbauen. Bringt ja gar nichts, wenn Gott durch die Fassade durchschaut. Gott sieht die Fassade nicht. Nur das Herz. Wie viel Zeit und Kraft investieren wir unnötigerweise in unsere Fassade? Gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Ich finde das faszinierend, wie viele Menschen ins Fitnessstudio gehen, einfach nur um stark auszusehen. Also nicht um stark zu sein, das verstehe ich ja. Aber einfach nur um stark auszusehen, um Eindruck zu schinden. Manch einer trägt ganz viel Make-up auf, viel mehr als sein müsste, einfach nur um etwas Bestimmtes darzustellen. Es ist ganz normal geworden, dass man seine Fotos bearbeitet, um sie dann in den Status zu stellen, um etwas anderes darzustellen, als man ist. Wir tragen Klamotten von bestimmten Marken oder Moden, um dazuzugehören, investieren Hunderte von Euros in die Pflege der eigenen Haut, um jung auszusehen, obwohl man es vielleicht gar nicht ist. Für Frisuren, für dies und das. Manch einer kloppt Überstunden, um sich das schickere Auto leisten zu können oder das neueste technische Gerät und so weiter. Es gibt tausend Dinge, wo wir als Gesellschaft einfach nur oberflächlich sind. Einfach nur nach außen etwas darstellen wollen, um gesehen zu werden, um einen Ruf zu haben, ein Image. Warum? Jesus kann damit nicht viel anfangen. Guck mal, was Jesus dazu sagt, Matthäus 23. Er nennt sowas übertünchte Gräber. Das ist das Einzige, was Jesus dafür übrig hat. Übertünchte Gräber, das heißt Gräber, die von außen frisch neu angestrichen wurden, damit sie toll aussehen, die aber inwendig voller Totengebein sind und Unreinheit. Das sind nicht meine Worte. Das ist das, was Jesus zu oberflächlichen Menschen sagt. Und Petrus, der schließt sich dem 1:1 an. Ein ganz spannender Vers in 1. Petrus 3, Da spricht Petrus exemplarisch zu Ehefrauen. Ich glaube aber, das hat für uns alle ganz, ganz viel Bedeutung hier. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche, nicht die Fassade. Durch Flechten der Haare, Umhängen von Gold, Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Noch einmal, euer Schmuck sei nicht der äußerliche, nicht eure Fassade, sondern euer verborgener Mensch des Herzens. Der ist vor Gott kostbar. Ich glaube nicht, dass es hier im Vers darum geht, ob man als Christ Schmuck tragen soll oder nicht. Das ist gar nicht das Thema. Was Petrus sagen will, ist, dein Inneres ist so viel wichtiger als dein Äußeres. Dass dein Inneres glänzt und schön aussieht, das darf dir so viel wichtiger sein, als dass deine Fassade glänzt. Du machst Sport, um fit auszusehen, ist okay, mach das. Aber ich hoffe, deine geistlichen Workouts nehmen einen viel bedeutsameren Platz in deinem Leben ein. Du legst Wert darauf, dass deine Farben abgestimmt sind bei deinen Klamotten, ist in Ordnung. Aber hoffentlich ist die Farbe deines Herzens viel relevanter für dich. Du machst Überstunden, um dir etwas leisten zu können, das ist okay. Aber hoffentlich ist dein Hauptinvestment Gottes Reich. Wie sind die Prioritäten? Was ist dir wichtig? Versteht mich nicht falsch. Ich will hier gar keine Moralkeule schwingen. Petrus auch nicht. Es geht hier gar nicht darum, das und das darfst du nicht tun. Es geht darum, du bist befreit von diesen Nebensächlichkeiten der Welt. Gott hat dir ein neues Leben geschenkt, das so viel schöner ist, so viel bedeutsamer. Du musst nicht mit der Welt mitlaufen und um jegliche Nebensächlichkeit, um jegliche Fassade kämpfen. Immer das Teuerste, das Schönste, das Neueste. Das brauchen wir gar nicht. Wir sind befreit von Christus zu einem neuen Leben in ihm. Wir dürfen nach dem streben, was wirklich schön ist. Nach einem Herzen, das vor Gott kostbar ist. Das ist eine total entlastende, eine befreiende Botschaft. Jesus hat uns frei gemacht von der Oberflächlichkeit dieser Welt. Wisst ihr, ich glaube, wir Menschen sind manchmal wie Läufer, die einen Lauf gewinnen wollen, die aber sich viel mehr Gedanken machen um die Farbe ihrer Klamotten als ums Laufen. Die sich fragen, passt mein Trikot jetzt zu meinen Schuhen und ist das mit meiner Frisur, haut das alles hin? Anstatt einfach mal loszulaufen, anstatt ins Ziel zu laufen, weil das ist doch das, was Bedeutung hat. Das ist doch das, was Erfüllung gibt, wenn ich am Ende über die Ziellinie laufe. Und dann ist mir, glaube ich, auch egal, ob meine Frisur sitzt oder nicht. Wir haben in Christus ein neues Leben. Wir dürfen die Nebensächlichkeiten liegen lassen und das suchen, was droben ist. Versteht mich nicht falsch, als Christen sollen wir durchaus duschen. Wir dürfen auch zum Friseur gehen. Wir müssen nicht wie die letzten Vagabunden durchs Leben gehen. Gar keine Frage. Auch unseren Rasen mähen, dass er nicht überhört. Alles gute Dinge. Aber worein fließt unsere Leidenschaft? Was ist unser Herzensanliegen? Unsere Fassade, unser Image oder wer wir vor Gott sind, der durch die Fassade hindurchblickt. Lasst uns nicht uns vom Teufel und von der Welt einlullen lassen, den Fokus verlieren. Ob deine Haare heute gestylt sind, ist Gott, glaube ich, ziemlich egal. Ob du heute schwarze oder weiße Sneakers trägst, ist Gott völlig egal. Ob dein Auto auf dem Parkplatz 50 oder 500 PS hat, interessiert ihn nicht. Was ihn interessiert, ist, wer du vor ihm bist und dass du mit ihm gehst. Das lerne ich von Petrus. Gott kennt nur das Herz. Deswegen, ja, wir dürfen unsere Fassade pflegen, das gehört dazu. Aber wo fließt deine Leidenschaft rein? Die Fassade oder dein Herz. Ich komme zum Schluss der Predigt. Petrus gibt uns heute eine starke Doppellektion mit. Er sagt uns zwei ganz, ganz wichtige Wahrheiten. Und wenn du alles vergisst, merk dir diesen Satz. Gott, also nur Gott, kennt das Herz und Gott kennt nur das Herz. Gott allein, er kennt das Herz. Und deswegen, lasst uns unserer Unfähigkeit bewusst sein. Wenn du jemand bist, der schnell Urteil fällt über seine Geschwister, der viel zu schnell meint zu wissen oder auch merkt, dass er selbst sich zu häufig in der Vergangenheit belogen hat, geh da dran, erlange im Gebet ein realistisches Blick auf dich selbst. Trag das täglich aus im Gebet, wirf dich mit dieser Unfähigkeit auf Gottes Fähigkeit. Und ja, Gott sieht nur das Herz. Prüf mal für dich persönlich, wie das Verhältnis ist zwischen Herz und Fassade bei dir. Ich will dir Mut machen. Dreh dich um die wichtigen Dinge im Leben. Um das, was wirklich zählt. Das ist so viel schöner. Und das gefällt Gott. Ja, möge Gott, der Herzenskenner, uns mehr und mehr umgestalten in das Bild seines Sohnes. Amen.